Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben gestern die Klausur einigermaßen gut rumgekriegt. Ich hoffe es zumindest. Heute machen wir allerdings wieder Immunologie. Und das Thema, was wir heute behandeln wollen, ist eigentlich relativ komplex. Ich versuche aber trotzdem, Ihnen das so zu erklären, dass Sie das perfekt verstanden haben hinterher. Und zwar geht es heute darum, dass wir uns nochmal mit dem Prozess beschäftigen, mit diesem genetischen Prozess beschäftigen, der letztendlich unseren B- und T-Zellen es erlaubt, die riesengroße Anzahl an unterschiedlichen Antikörpern oder auch T-Zellrezeptoren herzustellen. Das heißt, wir gucken uns heute nochmal ganz kurz den Reifungsprozess der Lymphozyten allgemein an, also was eigentlich da wirklich passiert im Knochenmark, aber auch im Thymus. Und dann schauen wir uns eben den Prozess an, den wir in der Fachsprache somatische Rekombination nennen. Somatische Rekombination ist praktisch die Möglichkeit, dass in jeder einzelnen B- und T-Zelle ein unterschiedlicher B- oder T-Zellrezeptor hergestellt werden kann. Das heißt, wir gucken uns praktisch an, wie eigentlich das genetische Grundrepertoire generiert wird in unserem Körper. Und dann werde ich am Ende noch ein paar Feinheiten Ihnen erklären, zum Beispiel, warum eine Zelle plötzlich für zwei Antikörper positiv wird, wie diese IgM-IgD-positiven B-Zellen, wie das eigentlich molekular wirklich funktioniert. Okay, fangen wir mal eigentlich ganz simpel an. Also was wir bisher gelernt haben, ist, dass wir in dem primären lymphatischen Organ unsere Lymphozyten heranwachsen lassen und reifen lassen. Also die B-Zellen entstehen ja im Knochenmark und reifen auch dort. Die Vorläufer-T-Zellen müssen allerdings in den Thymus auswandern und reifen eben dort. Und dann passiert in der zweiten Phase etwas, was wir so liebevoll immer das naive Repertoire nennen. Das heißt, das ist die ganze Genetik, die da also passiert und die dahinter steckt, um diese diversen Moleküle zu generieren. Und am Ende ist ja auch das, was wir auch schon besprochen haben, dass dann im Kontakt mit fremden Antigenen diese Zellen plötzlich aktiviert werden und zu Effektorzellen werden. Die heutige Vorlesung wird sich eigentlich hauptsächlich um diesen zweiten Punkt hier drehen, also Ihnen einfach mal zu erklären, was eigentlich in diesen einzelnen Zellen wirklich passiert. Gut, fangen wir nochmal ganz kurz mit diesem Bild an, da wurde ich eigentlich nicht so hundertprozentig zufrieden mit diesem Bild. Aber es geht einfach nur mal darum, dass man sich nur mal vergegenwärtigt, wie ausgehend von Stammzellen im Knochenmark, und in dem Fall sind es ja B-Zellen, wie Sie sehen können, praktisch irgendwann mal sowas wie eine Effektor-B-Zelle generiert wird. Und was jetzt hier wichtig heute ist, ist eben die Entstehung dieser Moleküle in den einzelnen B-Zellen. Das heißt, wie entsteht der sogenannte Prä-B-Zell-Rezeptor oder eben ein IgM-Antikörper in der Membran dieser Zellen. Was leider falsch ist an diesem Bild, ist das, was hier unten steht. Hier unten steht, dass praktisch bis zu diesem Reifungsstadium eigentlich keine Selektion stattfindet. Wir wissen mittlerweile, dieses Buch ist vielleicht ein bisschen zu alt dafür, dass selbst auf dieser Stufe, das habe ich Ihnen auch schon erklärt, der Prä-B-Zellrezeptor mit Hilfe dieser anderen beiden Hilfsmoleküle Lambda 5 und Vipri-B, auch dieser Prä-B-Zellrezeptor bereits gecheckt wird, bevor die leichte Kette generiert wird, die letztendlich unsere Antikörper wirklich ausmacht. Das heißt also, hier gibt es in diesen Stadien dieser frühen Reifung sind eben Prozesse involviert, und das habe ich hier auch nochmal hingeschrieben, dass hier auch die Eigenantigenselektion bereits stattfindet und das also nicht hier ohne Antigene wirklich ablaufen kann. So, und die Frage ist halt, wie sind wir eigentlich überhaupt in der Lage, dass B-Zellen eben hier unterschiedliche Antikörper herstellen? Wie wird dieses genetische Repertoire eigentlich generiert in diesen Zellen? Also was spielen dafür genetische Prozesse in diesen Zellen eine wichtige Rolle? Und ich möchte nochmal damit anfangen, Ihnen dazu eine kleine Einführung zu geben, um Ihr Verständnis auch ein bisschen dafür zu wecken. Wenn Lymphozyten generell reifen in unserem primären lymphatischen Organ, dann ist es Teil eines genetischen Programms, was natürlich dahinter steckt. Und ich möchte Ihnen heute wenigstens mal ein paar Vertreter oder wichtige Faktoren vorstellen, die an diesem Prozess auch wirklich beteiligt sind. Und der Grund, warum wir das eigentlich so genau wissen, sind Knockout-Experimente, die an Mäusen durchgeführt worden sind. Das heißt, wir wissen ganz genau, welche dieser Faktoren sind essentiell für die Generierung unserer B- und T-Zellen beteiligt. Denn wenn man in der Maus, wo auch nur einer dieser Faktoren ausgenockt wurde, ich plötzlich keine B- oder keine T-Zellen mehr bekomme, verstehen wir, wie essentiell diese Faktoren eigentlich an diesen Prozessen wirklich beteiligt sind. Und wir unterscheiden hier drei unterschiedliche Klassen von Proteinen. Es gibt sogenannte Transkriptionsfaktoren, es gibt sogenannte Wachstumsfaktoren, also die einfach die Zellen am Leben erhalten, Und es gibt Faktoren, die haben was mit der Maschinerie zu tun, die letztendlich die verschiedenen Antikörper oder auch die verschiedenen T-Zell-Rezeptoren herstellen kann. Und das sind Faktoren der sogenannten Rekombinationsmaschinerie. Und ich möchte Ihnen wenigstens eine Handvoll davon vorstellen, weil die sind sehr wichtig und sind eben notwendig, um im Verständnis, wie das Ganze hier wirklich funktioniert. Gut, wie gesagt, alle diese Faktoren wurden wirklich kausal darauf überprüft, durch sogenannte Knockout-Experimente. Ich habe Ihnen sowas schon mal im dritten Semester erklärt, nur für die Leute, die sich vielleicht nicht mehr so gut daran erinnern. Man muss sich erst eine chimäre Maus bauen, wo ein Allel defekt ist für diesen Faktor, und dann kreuzt man die so lange untereinander, bis wir wirklich einen homozygoten Knockout haben und kann dann den Phänotyp in diesen Mäusen studieren. Das ist sehr langwierig, so ein Knockout dauert ungefähr 2 Jahre im Labor. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man eben überprüfen, ob das Konzept wirklich stimmt. So, und die Faktoren, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, wie gesagt, man muss sich das nicht unbedingt merken, aber vielleicht bleibt es doch irgendwo in der passiven Erinnerung. Der einzig wichtige Faktor für B- und T-Zellen, der Wachstum reguliert, also praktisch eine essentielle Kaskade in Lymphozyten aufmacht, ist Interleukin 7 und Interleukin 7 Rezeptor. Ich kann keine lymphatischen Zellen generieren im Körper ohne Interleukin 7 oder einen intakten Interleukin 7 Rezeptor. Deswegen ist hier ein grüner Punkt zu sehen. Die Transkriptionsfaktoren sind rot markiert und sagen wir, die wichtigen Faktoren für die Rekombinationsmaschinerie sind hier blau markiert. Das heißt, es gibt in der ganz frühen Phase, also von der Stammzelle zu lymphozytären Vorläufern, 2 wichtige Transkriptionsfaktoren. Das eine ist Ikaros, aber der viel wichtigere ist PU1. Wenn ich einen PU1-Knockout mache, kriege ich Mäuse, die nur noch rote Blutkörperchen haben. Das heißt, ich kriege eine Maus, die hat weder Lymphozyten noch hat sie myeloische Zellen. Also ist PU1 einer der Faktoren, der wirklich sozusagen einen Schlüsselfaktor darstellt, weil ohne PU1 kriege ich nur erythrozytäre Blutbildung. Ikaros ist wichtig für B-Zellen, also das heißt, auf diesem frühen Weg brauche ich PU1 und Ikaros, um überhaupt hinterher lebendige B-Zellen zu bekommen in der Maus. Und was noch viel wichtiger ist, etwas später dann, nämlich auf dem Weg von der Pro-B-Zelle zu einer B-Zelle, brauche ich Pax5 und E2A. E2A ist ein sehr ubiquitärer Transkriptionsfaktor, aber Pax5 und E2A-Knockouts, wenn ich das tue, kriege ich praktisch in der Maus nur T-Zellen und keine einzige B-Zelle. Das heißt, man kann also anhand von diesen Knockouts relativ auch gucken, zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung diese Faktoren wirklich relevant sind. Was Sie sich auch merken sollten, sind die Namen hier REC1, REC2, das sind Rekombinasen. Die brauche ich, um B- und T-Zellrezeptoren herzustellen. Und ein berühmtes Protein, das heißt nämlich SCID, und SCID ist sicherlich ein Begriff, das heißt nämlich Severe Combined Immune Deficiency. SCID ist ein Phänotyp, dass eben Mäuse, die in diesem Gen defekt sind, dass sie praktisch überhaupt gar kein Immunsystem generieren können. Das funktioniert. Also das heißt, ich habe B- und T-Zellen, aber ich habe keine funktionellen B- und T-Zellen. Und in Wirklichkeit ist es aber eine Kinase, die was mit DNA-Reparatur zu tun hat. Aber man kann sich das auch mal merken, also man nennt dieses Protein auch DNA-Protein-Kinase oder DNA-PK. Aber der Immunphänotyp, der damit generiert wird beim Knockout, ist eben ein SCID-Phänotyp. So, das ist also für B-Zellen wichtig. Merken Sie sich, das ist relativ früh wichtig, das ist für das Überleben der Zellen wichtig, das ist sehr B-Zell-spezifisch hier und das ist allgemein wichtig für B- und T-Zellen. Und deswegen sieht man das auch, wenn man sich das bei T-Zellen anschaut. Bei T-Zellen gibt es 2 wichtige Faktoren für die frühe Reifung. Das heißt, wenn ich dieses Winged Helix Snoot-Gen ausschalte, das heißt auch WHN, dann kriege ich sogenannte Nacktmäuse. Die haben kein Fell und die haben keinen Thymus. Das sind die berühmten Nacktmäuse. Ansonsten brauche ich noch GATA3, um T-Zellen am Leben zu erhalten. Das ist also ein Überlebensfaktor, der als Transkriptionsfaktor hier deklariert ist. Wenn ich keinen Thymus habe, kann ich auch keine T-Zellen ausbilden. Das heißt, ich mache zwar im Knochenmark Vorläufer T-Zellen, aber die reifen nirgends im Körper. Und das heißt, diese Maus ist athymisch und hat auch keine T-Zellen. GATA3 ist, wie gesagt, nur ein Wachstumsfaktor. Wenn Sie einen GATA3-Knockout machen, bekommen Sie sehr, sehr wenige T-Zellen, weil die einfach nicht expandiert sind. Aber die überleben noch. Und auch hier sehen Sie wieder REC1 und REC2 und dieses DNA-PK, also diese DNA-Dependent-Protein-Kinase, die den SCID-Phänotyp hervorruft, weil diese Faktoren hier für B- und T-Zellen essentiell sind, um ihre Oberflächenmoleküle zu generieren. Und diesen Prozess werden wir uns eben heute ein bisschen genauer anschauen. Wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was wir bisher gelernt haben, dann sollte man verstanden haben, dass eigentlich, obwohl diese Zellen an unterschiedlichen Orten bei uns im Körper reifen, die grundlegenden Prozesse identisch sind. Das heißt, sowohl B- als auch T-Zellen müssen ihre Oberflächenmoleküle herstellen. Also entweder den B-Zellrezeptor, sprich den Antikörper, oder den T-Zellrezeptor. Und dabei können immer prinzipiell zwei Dinge passieren. Wenn eine Zelle so ein Molekül hergestellt hat und das reagiert auf Autoantigene, also einmal im Knochenmark oder einmal im Thymus, dann ist es natürlich schlecht und das heißt, diese Zellen sterben am Ort ihrer Ausbildung ab. Das heißt, B-Zellen sterben entweder im Knochenmark ab oder T-Zellen sterben im Thymus ab, wenn sie eben gegen eigene Proteine oder Peptide reagieren können. Wenn sie dagegen tolerant sind, dürfen sie sich praktisch zu Ende differenzieren, dürfen ihre Orte der Ausbildung verlassen, also den Knochenmark und den Thymus, und können dann in der Peripherie ihre Funktion ausüben. Das heißt, wir müssen also nicht nur uns überlegen, wie eigentlich generell diese Moleküle hergestellt werden, also diese Moleküle hier oben, sondern natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich ein Großteil der Moleküle, die hergestellt werden, negativ selektioniert werden und deswegen eliminiert werden. Gut, und wenn wir das mal durchrechnen, ich habe zwar schon öfters mal erwähnt, dass bei der T-Zellausbildung ungefähr nur eine von 100 Zellen diesen Prozess wirklich überlebt. Das habe ich Ihnen im dritten Semester schon mal erzählt, das habe ich Ihnen auch hier schon mal erzählt. Bei B-Zellen ist es eigentlich noch dramatischer. Wir wissen ungefähr, dass wir täglich 20 Millionen B-Zellen neu herstellen. Im Endeffekt verlassen aber nach 3 bis 5 Zellteilungen, die man braucht für diesen Differenzierungsvorgang, aber nur 3 Millionen Zellen das Knochenmark und können als naive B-Zelle in die Peripherie gelangen. Und wenn man jetzt natürlich auch noch die Teilungsraten mit involviert, stellen wir eigentlich fest, dass im Endeffekt ungefähr 100.000 Zellen am Tag von den 20 Millionen diesen ganzen Prozess im Knochenmark überleben. Also wenn Sie 100.000 Zellen 3 bis 5 Mal teilen, kommen Sie ungefähr auf 3 Millionen Zellen. Das heißt, nur 0,5% aller B-Zellen, die wir tagtäglich generieren, überleben diesen Reifungs- und Selektionsprozess im Knochenmark. Das heißt, B-Zellen werden noch härter selektioniert als T-Zellen, wo nämlich 1% der Zellen ungefähr überleben kann. Das heißt, was Ihnen hier vielleicht nochmal anhand der Zahlen klar wird, ist, dass sich unsere Systeme, die diese Zellen generieren, wirklich keine Fehler erlauben wollen, weil die Konsequenzen wären für uns fatal, weil auch autoreaktive Antikörper nicht gesund sind. Jeder, der weiß, was rheumatoide Arthritis ist, weiß, dass solche Leute eben darunter leiden, weil sie autoimmun erkrankt sind und ihre Knorpel und Gelenke dadurch kaputt gemacht werden. Also der Körper versucht wirklich, so perfekt wie möglich Zellen zu vermeiden, die möglicherweise autoreaktiv sind. So, und dann, wenn diese Zellen gereift sind, dann entlassen wir die eben in die Peripherie. Und wenn jetzt plötzlich eben so eine naive B-Zelle, eine von diesen vielen, die da täglich generiert werden, eben plötzlich ein Antigen binden kann, wenn das eine B-Zelle ist, oder wenn sie eben ein Peptid sieht im MHC-Komplex und das eben eine starke Reaktion macht, dann kriege ich Effektorzellen ausgehend von dieser einen Zelle und später natürlich Gedächtniszellen. Und je stärker diese Interaktion ist mit diesen Antigenen, umso stärker proliferativ wirkt es auf diese einzelnen Zellen. Das heißt, also die Bindungsstärke zu Antigenen ist natürlich auch entscheidend darüber, wie stark der Stimulus letztendlich ist, den wir als immunogen empfinden. So, und jetzt wollen wir uns natürlich anschauen, wie das Ganze eigentlich wirklich funktioniert. Also wie generieren wir eigentlich diese wichtigen Moleküle, die Antikörper und auch die T-Zellrezeptoren? Und dazu muss man sich anschauen, wie schauen eigentlich diese Gene überhaupt aus in unserem Genom? Also wie schaut der Immunglobulin-Genlokus eigentlich aus? Und wie schauen zum Beispiel unsere T-Zell-Rezeptor-Gene aus, um zu verstehen, wie eben hier diese Gene zusammengebastelt werden? Ich möchte Ihnen gleich hier vorweg sagen, dass dieser Prozess pro Zelle komplett irreversibel ist. Also alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, passiert genau einmal in der Zelle. Und wir nennen diesen Prozess, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, somatische Rekombination. Das ist der Fachbegriff für diesen genetischen Prozess, den wir uns mal genauer anschauen. Was auch wichtig ist, wir haben natürlich von all diesen Genen 2 Kopien, wir sind ja diploide Organismen. Aber was wichtig ist und was die Immunologen schon vor wirklich 30 Jahren verstanden haben, ist, jede Zelle benutzt in der Regel nur einen Locus von den 2, die es hat. Es kann unter Umständen passieren, wenn es bei dem einen Locus nicht richtig funktioniert, dieser Prozess, dass dann sozusagen als Backup die 2. Kopie benutzt wird. Aber in der Regel sterben die Zellen ab, wenn dieser Vorgang nicht korrekt abläuft. Und dass eben nur jede Zelle auch nur eine Spezifität, also nur einen T-Zellrezeptor oder eben auch nur einen Typ von Antikörper generiert, also mit seiner Bindetasche am Ende dieser V- und schweren Ketten, das nennen wir allelische Exklusion. Dieses Grundprinzip, dass eben nur ein Genlocus wirklich verwendet werden darf. Und der Herr Janne, den ich Ihnen auch schon mal vorgestellt habe, hat dieses entdeckt, dass jede Zelle wirklich nur einen Typ von Antikörper produziert oder auch nur einen Typ von T-Zellrezeptor produzieren kann. Und das nennt man eben allelische Exklusion. So, jetzt schauen wir uns mal das IgH-Gen ein bisschen genauer an. Und bitte nicht wahnsinnig werden, weil dieser Genlocus ist nämlich relativ groß. Aber es erklärt Ihnen so ein bisschen, wie die Natur sich das vorgestellt hat, was hier eigentlich passieren soll. Alles, was Sie hier vorne sehen, in Rot und Grün, alles das, was Sie hier sehen, über einen riesengroßen Genomabschnitt, ungefähr 1 Million Basenpaare, sind sogenannte V-Segmente. Es gibt insgesamt bei uns 250 V-Segmente, die intakt sind. Es gibt also auch hier ein paar, die nicht intakt sind. Was Sie dann hier sehen im Anschluss an diese 250 V-Segmente, die hier überall lokalisiert sind in diesem riesengroßen Bereich, sind sogenannte D-Segmente. Das sind 37 Stück hintereinander, die man hier nochmal rausvergrößert hat. Und dann gibt es hier kaum sichtbar am Ende 6 J-Segmente. Das sind 6 kleine Module. Und dann sehen Sie das, was Sie vielleicht schon kennen. Hier steht M, hier steht D, hier steht G3, G1, A1, G2, G4, E und A2. Und dreimal dürfen Sie raten, was das ist. Diese kleinen Boxen, die Sie hier sehen, sind die konstanten Regionen unserer verschiedenen Antikörperklassen. Das heißt, eigentlich liegt alles hier drin verborgen, wie das Ganze funktioniert. Und Sie können sich jetzt weit überlegen, was jetzt hier wirklich genau passiert. Jede Zelle muss sich jetzt dafür entscheiden, eines dieser V-Segmente mit einem dieser D-Segmente, mit einem dieser J-Segmente zu verknüpfen und das Ganze dann sozusagen mit den C-Segmenten zusammen zu fusionieren. Und die Wahrscheinlichkeiten, die können Sie jetzt schon miteinander multiplizieren. Also wenn Sie das alles miteinander multiplizieren, kriegen Sie eine gewisse Diversität. Aber der Prozess ist noch ein bisschen komplizierter und generiert Ihnen eben noch weitaus mehr. Und ich will Ihnen noch ganz kurz erstmal erklären, anhand von diesem einfachen Bild, was da jetzt wirklich genau passiert. Also wir haben hier vorne ungefähr 250 dieser V-Segmente. V-Segmente heißt, dass vor jedem dieser Segmente ein kleiner Promoter sitzt, ein schwacher Promoter sitzt. Dieser Balken oder dieser Strich, den Sie hier vor dem grünen Segment sehen, ist eine sogenannte Leader-Sequenz. Sie wissen ja, dass Antikörper in die Membran gelangen müssen, also brauchen Sie einen Signalpeptid für das ER und für den Golgi-Apparat, damit Sie da durchlaufen können, um letztendlich in der Membran zu landen. Das heißt, also hier haben Sie eine kleine Codiersequenz für ungefähr 20 Aminosäuren, dann müssen Sie hier splicen in diesen Bereich hinein und es ist praktisch 250 Mal repetitiert, nur dass die Sequenzen sich alle unterscheiden. Hier sind die 37 J's, ich habe nur 4 hingemalt und hier sind die D-Segmente und hier sind die 6 J-Segmente und da beginnen die konstanten Regionen, die gehen natürlich dann hinten weiter. Und hier steht μ für IgM und hier steht Delta für IgD. Und das erste ist das Gamma-3, also für IgG3. So, ich habe hier nochmal ein paar Striche reingemalt, weil die Abstände relativ groß sind zwischen den einzelnen Regionen. Und was jetzt noch wichtig ist, diese schwarzen oder weißen Dreiecke, die Sie hier sehen. Diese Sequenzen sind wichtig, weil sie die Erkennungssequenzen sind für die Rekombinasen REC1 und REC2. So, was jetzt passiert, Sie müssen sich jetzt praktisch, jede B-Zelle entscheidet sich dafür, eines dieser 37 D-Segmente mit einem dieser möglichen 6 J-Segmente zu verknüpfen. Das passiert stets unter der Deletion des genomischen DNA-Abschnitts zwischen diesen Segmenten. Das heißt, das Erste, was Sie also machen müssen, Sie müssen ein Stück Genom deletieren. Also in dem Fall habe ich jetzt hier das 4. Segment gewählt und hier die 3. blaue Box, die Sie hier sehen. Und Sie schmeißen einfach Ihre DNA weg. Die wird also unwiderruflich entfernt aus dem Genom dieser Zellen. Wenn Sie das gemacht haben, wenn dieses sogenannte DJ-Rearrangement gemacht worden ist, also blau und orange miteinander fusioniert sind, dann muss jetzt eines der 250 V, also dieser grünen Segmente, an das bereits rekombinierte DJ-Segment anfusioniert werden. Und auch das geht wieder unter der Deletion der ganzen genomischen Sequenz, die Sie hier sehen. Das heißt, das nächste ist dann das sogenannte VDJ-Rearrangement. Und jetzt haben Sie eine Situation kreiert, die interessant ist. Hier hinten haben Sie Ihre ganzen konstanten Regionen, die also für die ganzen konstanten IG-Domänen kodieren. Sie sehen hier ein E, das ist ein Enhancer. Und dieser Enhancer wirkt jetzt auf den am nächsten liegenden Promoter, der jetzt natürlich hier räumlich plötzlich vorhanden ist. Vorher war das ja ewig weit weg. Das heißt, Sie aktivieren jetzt ganz massiv die Transkription von diesem VDJ und Sie splicen im Endeffekt das Transkript dann zur konstanten Region für IgM. Das heißt, Sie machen jetzt im Endeffekt hier Transkripte und Sie sehen, ich habe das schon so richtig hingemalt, dass einmal gespliced wird zu der konstanten Region für IgM. Ja, und einmal wird aber auch ein Transkript gemacht für IgD. Auch das ist wichtig, sodass jetzt praktisch dieser Teil, der im Endeffekt Ihre variable Ig-Domäne kodiert, an die konstanten Ig-Domänen fusioniert wird. So, das heißt, wenn Sie das jetzt translatieren, ins ER einbringen, durch den Golgi-Apparat schicken und dann auf die Zelloberfläche bringen, dann haben Sie plötzlich ein fertiges Molekül. Sie sehen hier nochmal die Domänenstruktur von so einem Antikörper mit den Ig-Domänen. Hier ist die variable Ig-Domäne, hier sind die Konstanten und da ist eine Transmembrandomäne für die Membranintegration und dieser kurze zytoplasmatische Schwanz, den Antikörper normalerweise haben. Damit hätten Sie jetzt die schwere Kette Ihres ersten Antikörpers hergestellt. Und das Einzige, was für Sie jetzt relevant ist, ist die Region hier. Ich habe hier nochmal eingekesselt die sogenannten CDR-Regionen. Das heißt, es gibt ja eine CDR1-Region, eine 2 und die wichtige CDR3-Region besteht zu Teilen aus dem grünen, aus dem blauen und aus dem orangefarbenen Sequenzen. Und wir haben ja schon in der anderen Vorlesung kennengelernt, dass das die wichtige Region ist, die den initialen Kontakt macht für das Antigen. CDR3 ist das Wichtigste. Also genau der Bereich, der hier neu zusammen fusioniert worden ist durch diese einzelnen Prozesse, ist der wirklich wichtige Bereich für unseren Antikörper. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, um sowas zu machen. So, das ist einmal das. Und jetzt sehen Sie das auch nochmal für die leichte Kette. Sie sehen jetzt nochmal farblich, um das auch nochmal richtig zu sehen. Also das Konstante praktisch immer gleich. Bei jedem Antikörper ist es gleich. Was aber jedes Mal anders ist, ist, was eben orange, rot und in dem Fall jetzt hier grün ist. Und bei der leichten Kette sehen Sie aber auch, dass das Rote fehlt. Das heißt, bei der leichten Kette wird nur ein V mit einem J fusioniert. Also hier wird praktisch weniger rekombiniert wie bei den schweren Ketten. Beides zusammen macht aber diese idiosynkratischen CDR1, CDR2, CDR3-Regionen. Auch hier ist die CDR3-Region diejenige, wo ich jetzt eines der möglichen V-Segmente mit einem der möglichen J-Segmente kombiniere. Wie gesagt, die Genstruktur für die leichten Ketten habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, aber dort gibt es eben ganz viele Vs, also die vordere Sequenz und eben nur J-Segmente und keine D-Segmente, die hier bei den schweren Ketten noch vorhanden sind. Und wenn Sie das zusammenbauen, haben Sie praktisch einen Antikörper, der eben hier und hier, da wo es entscheidend ist, unterschiedlich ausschauen kann. Gut, nicht verzweifeln, ich will Ihnen nur ganz kurz zeigen, wie T-Zell-Rezeptorgene ausschauen, um nur klarzumachen, dass es eigentlich dort im Prinzip genauso funktioniert. T-Zell-Rezeptorgene gibt es DN4, wir haben fast immer nur über Alpha und Beta geredet und über Gamma und Delta eigentlich gar nicht. Und das Besondere bei den T-Zellen ist eigentlich nur das, dass das ganze Delta-Gen, das ist das Delta-Gen, das ist das Gamma-Gen, dass das Delta-Gen zwischen dem, also mitten im Alpha-Gen drin liegt. Das heißt, wenn eine T-Zelle Alpha rekombiniert, also V-Segmente mit den J-Segmenten kombiniert, deletiert es automatisch das komplette Delta-Gen, weil diese Bereiche ja immer im Genom deletiert werden. Das heißt, die Zelle hat nur wenige Zellen, rekombinieren würde ich Delta und Gamma, das sind ungefähr 5% unserer T-Zellen, und die meisten machen Alpha und Beta, und wenn Alpha und Beta rekombiniert, gibt es keine Möglichkeit mehr Delta herzustellen, weil das schon verloren gegangen ist, dieses ganze Genfragment, was Sie hier sehen. Das ist wirklich zwischen den V- und den J-Segmenten im Alpha-Gen lokalisiert. Aber ansonsten müssen Sie dasselbe machen. Sie sehen hier konstante Regionen, Sie sehen J-Regionen, Sie sehen D-Regionen, Sie sehen V-Regionen. Also Sie müssen auch wieder V mit D mit J rekombinieren. Und bei der kleinen Kette ist es wieder nur V mit J. Und hier sehen Sie es auch wieder, dass hier praktisch V, D und J-Segmente existieren mit den konstanten Regionen. Und bei dem anderen Gen gibt es wieder nur V und J. Also praktisch analog zu dem, was bei den B-Zell-Rezeptoren passiert. Bauen Sie, es schaut zwar ein bisschen anders aus, aber Sie bauen im Prinzip dieselben Blöcke zusammen, um eben unterschiedliche T-Zell-Rezeptor-Gene herzustellen. So, und deswegen schauen T-Zell-Rezeptoren sehr ähnlich aus wie unsere Antikörper. Sie sehen, dass die Beta-Kette weder V, D, J hatte, die Alpha-Kette aber nur V und J hat. Also der Teil hier ist sehr ähnlich dem, was wir von unseren Antikörpern kennen, nur dass der konstante Anteil etwas kürzer ist. Also der T-Zell-Rezeptor ist einfach ein kleineres Molekül als unsere Antikörper auf dem B-Zell. So, und damit ich in diesem Prozess noch ein bisschen, also das nur nochmal Zusammenfassung, wie gesagt, entweder mache ich Gamma-Delta, aber in der Regel mache ich Alpha-Beta und darüber haben wir bisher hauptsächlich geredet. So, damit Sie diesen ganzen Prozess verstehen, wie das jetzt genau im Detail funktioniert, möchte ich Ihnen nochmal die Spieler vorstellen, die letztendlich dafür sorgen, dass jede B-Zelle und jede T-Zelle diesen Prozess auch vollziehen kann. Zwei kennen Sie schon, REG1 und REG2. Das sind die Rekombinasen. Ansonsten gibt es noch dieses SCID-Protein, das ist dieses DNA-PK. Und ich stelle Ihnen jetzt nochmal ein paar neue Mitspieler vor, die heißen Q70, Q80, XRCC4, DNA-Ligase 4 und terminale Deoxynukleotidyltransferase oder kurz liebevoll TDT genannt. Und was ich Ihnen auch noch gleich erklären werde auf dem nächsten Bild, bevor ich Ihnen den Prozess erkläre, ist, dass es diese Rekombinationssignalsequenzen gibt. Das waren diese Dreiecke, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, schwarz oder weiß. Und schwarz und weiß deswegen, weil diese Signalsequenzen entweder 7 konservierte Nukleotide haben, 12 variable Nukleotide haben, 9 konservierte Nukleotide haben oder 9 konservierte, 23 variable und 7 konservierte Nukleotide haben. Also das sind praktisch schwarze und weiße Dreiecke gewesen. Und das sind die Erkennungssequenzen für diese zwei Rekombinasen. So, und ich erkläre Ihnen das hier nochmal an dem Bild, obwohl das kaum wieder sichtbar ist, aber man kann es vielleicht einigermaßen erkennen. Also diese Erkennungssequenzen für REG1 und REG2 sind immer nach demselben Schema aufgebaut. Direkt neben dem Block, also V, D oder J, befindet sich entweder davor oder danach diese Heptamer- und Nonamer-Sequenz, also diese 7- und 9er-Sequenz, und es gibt Spacer von 12 und 23. Okay? Und die einzige Regel, die Sie sich merken müssen, die Rekombination erfolgt immer zwischen einem Spacer von 12 mit einem Spacer von 23. Und bei dem schweren Kettengen, was ich Ihnen gerade schon mal vorgestellt habe, wo ich also ich DJ habe und dann VDJ habe, sehen Sie, dass zuerst ein D-Segment mit einem J-Segment fusioniert wird und Sie sehen tatsächlich, eine 12er-Spacer-Sequenz wird mit einer 23er-Spacer-Sequenz verknüpft bei diesem Prozess. Im zweiten Prozess müssen Sie eines der 250V-Segmente mit dem DJ verknüpfen. Und Sie sehen, vor dem D ist auch eine 12er-Sequenz, aber hinten am V ist wieder eine 23er-Sequenz. Und so schaut es dann aus. Das heißt, das D ist auf beiden Seiten flankiert von einem 12er-Spacer und V und J haben jeweils 23-Spacer. Das heißt, es kann niemals ein V mit einem J rekombinieren, weil die Regel heißt immer 12 mit 23 oder 23 mit 12. Und die leichten Kettengene, die ich Ihnen gar nicht vorgestellt habe, sehen Sie aber auch, dass es hier stimmt. Bei den leichten Ketten wird ja immer ein V mit dem J nur kombiniert. Da ist es auch wieder so, dass hier das V einmal 23 hat und einmal das J 12. Und bei dem Kappa-Gen ist es 12 und hier 23. Das heißt, die Regel wird immer eingehalten. Diese Signalsequenzen, diese Erkennungssequenzen müssen immer unterschiedlicher Natur sein, sonst kann dieser Prozess nicht stattfinden. So, und jetzt zeige ich Ihnen diesen Prozess. Versuche Ihnen das mal im Detail jetzt zu erklären, was da genau passiert. Wir sehen jetzt also hier ein D-Segment und hier ein J-Segment und wir haben jetzt ja hier gelernt, dass hier solche Erkennungssequenzen sein müssen für diesen Prozess. Und diese Sequenzen werden erkannt von Dimeren aus REG1 und REG2, wobei REG1 die Rekombinase ist. Die kann schneiden, deswegen kann die ja zubeißen. Die schaut aus wie so ein Pigment hier. Was also als allererstes passiert ist, dieses Heterodimer aus diesen beiden Rekombinasen erkennt diese Sequenzen, die Sie hier sehen, also REC bindet an die 7er-Sequenz, REC2 an die 9er-Sequenz, und dann schneiden die hier die DNA. Okay? So, und das führt dazu, dass das Stück dazwischen verschwindet. Was aber noch passiert, und das ist eine einmalige Reaktion, sowas gibt es nicht ein zweites Mal in der Natur, dass die Enden, also der obere und der untere Strang, miteinander verknüpft werden. Und das hat eine Schutzfunktion, wenn Sie die Enden so verknüpfen, also oberen und unteren Strang praktisch miteinander verknüpfen, ist das Ende versiegelt. Es gibt keine Nuklease, die das kaputt machen kann. Also das ist etwas, was nur diese Enzyme hier wirklich können. Es gibt, wie gesagt, in der Natur kein zweites Beispiel für andere Proteine, die sowas durchführen können. Dass zwei Stränge, DNA-Stränge, miteinander verknüpft werden können, während dieses Schnittprozesses. So, jetzt habe ich also praktisch ein D ohne Erkennungssequenz, ein J ohne Erkennungssequenz. Und diese zwei Sequenzen muss ich jetzt in räumliche Nähe bringen. Die bringe ich also jetzt etwas näher zusammen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an, was jetzt passiert. Jetzt kommt eine Nuklease, die heißt MRE-11. Und die schneidet einmal hier den oberen Strang und einmal hier den unteren Strang auf. Also die schneidet jetzt hier einen der beiden Stränge als Single-Strand-Cut auf. Und wenn Sie das tun und Sie haben die Enden hier versiegelt, können Sie sich vielleicht schon vorstellen, was passiert. Ich zeige es Ihnen aber nochmal auf Sequenzebene. Sie sehen also, irgendwo hier in diesen Nukleotiden schneidet jetzt MRE11. Und wenn Sie das tun, dann klappt dieses Teil nach unten und dieses Teil hier oben nach oben. Also es passiert das. Okay? So, und was jetzt noch fehlt, ist natürlich, Sie müssen jetzt die fehlenden Nukleotide natürlich auffüllen, aber diese Strukturen werden jetzt erstmal erkannt von den Proteinen, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Und hier sind auch etwas, ist auch was Wichtiges, was Sie sich merken sollten. Die Nukleotide, die jetzt hier runtergeklappt sind oder die jetzt hier hochgeklappt sind, nennen wir P-Nukleotide und zwar deswegen, weil sie perfekt komplementär zu den Nukleotiden sind, die Sie hier sehen. Also das G kommt ja als Paarungspartner von dem C und das G von dem. Und weil wir das in der Sequenz ja praktisch erkennen können mit unseren bloßen Augen, nennen wir das die palindromischen Nukleotide oder die P-Nukleotide. So, wie gesagt, diese Strukturen werden jetzt erkannt von dem Heterodimer aus diesen Erkennungsproteinen Q70 und Q86. Die schützen praktisch jetzt diese offenen Enden, die ja vorher verschlossen waren. Es kommt dieses DNA-PK, also das KIT-Protein, das ist eine riesengroße Kinase, die hat ein Molekulargewicht von mehreren hundert Kilodalton. Und die signalisiert auch, die kann andere Proteine phosphorylieren. Also das Ganze macht also praktisch sozusagen einen Komplex. Und was jetzt noch fehlt, ist XRCC4. Die XRCC4 ist das Brückenprotein, das jetzt die beiden Stränge zusammenhält oder diese zwei Proteinkomplexe zusammenhält. Und jetzt müssen Sie nur Folgendes machen. Sie brauchen eine Reparaturpolymerase, die jetzt diese fehlenden Nukleotide wieder auffüllt. Und jetzt haben Sie immer noch ein Loch dazwischen. Und jetzt gibt es noch ein Enzym, das ist dieses DDT, also diese terminale Deoxynukleotidyltransferase. Die kann jetzt wahllos hier zwischen eine beliebige Anzahl von Nukleotiden einfüllen. Also die füllt hier einfach irgendwelche Nukleotide ein, die ja gerade Spaß machen. So, dieser ganze Prozess wird jetzt, und man nennt es dann die nicht kodierten oder N-Nukleotide, die hier eingeführt werden, dieser ganze Prozess wird jetzt terminiert, indem DNA-Ligase alle diese Bestandteile miteinander verknüpft. Sie verknüpfen also, machen hier lauter neue phosphodiester Brückenbindungen und haben jetzt im Endeffekt eine Situation geschaffen, die so ausschaut. Das heißt, Sie haben ein D-Segment mit einem J-Segment verknüpft. Das Schwarze sind die P-Nukleotide auf beiden Seiten, die kommen je nachdem, wo das MRE11 geschnitten hat. Die grünen Nukleotide sind die N-Nukleotide, die hier eingefügt worden sind. Das heißt, zwischen dem D- und dem J-Segment befindet sich jetzt eine variable Anzahl von Nukleotiden. Das können 3 sein, das können 15 sein, das können 30 sein, es ist völlig egal. Das heißt, bei jeder Verknüpfung, die sozusagen einmalig passiert in so einer Zelle, können Sie nicht vorhersagen, wie viele Nukleotide zwischen den Segmenten landen. Ja?
Ich habe eine Frage, wenn das Ganze dann translatiert wird, verändern diese beliebigen Nukleotide, die vorher eingebaut wurden, nicht den Triplet-Code irgendwie?
Oder? Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, hätte ich Sie jetzt wirklich gefragt, aber das ist eine gute Frage. Was wichtig ist, das Ganze kann ja nur funktionieren, wenn folgende Regeln gelten. In jedem D- und in jedem J-Segment muss ich in allen drei Leserastern lesen dürfen, ohne dass ein Stopp-Codon kommt. Und in der Tat ist es so. Alle 37 D-Segmente und alle J-Segmente, die wir kennen, tragen kein einziges Stopp-Codon. Wenn Sie also jetzt hier beliebig viele Nukleotide einfügen, generieren Sie alle Varianten, die Sie sich noch vorstellen können, an Leserastern. Doch, das ist dieselbe Frage. Das Einzige, was Ihnen also passieren kann, ist, dass hier durch die N-Nukleotide ein Stopp-Codon entsteht. Das wäre der Tod der B-Zelle, die das gemacht hat. Weil die kann kein funktionelles Protein mehr herstellen. Und das passiert natürlich auch. Das ist einer der Gründe, warum nur so wenige B-Zellen wirklich überleben. Wenn Sie praktisch bei diesem Prozess hier drinnen Stopp-Codons generieren, ist es das Ende für diese B-Zelle. Aber ansonsten können Sie das D-Segment in drei Leserastern lesen, weil das ATG kommt ja von dem V, was irgendwo jetzt noch dazukommt. Also Sie können die D-Segmente in allen Leserastern durchlesen, Sie kriegen jedes Mal eine andere Aminosäuresequenz. Sie können das J in allen drei Leserastern lesen, kriegen jedes Mal eine andere Aminosäuresequenz. Und die Anzahl der P- und N-Nukleotide hier drin entscheidet darüber, wie die miteinander gespaced werden. Ja, das heißt aber im Klartext, dass selbst zwischen den gleichen D- und Js, je nachdem, wie viele Nukleotide hier drin sind, hier drei unterschiedliche J-Sequenzen angefügt werden können. Und das erzeugt Variabilität. Das ist nämlich Ziel und Zweck des Ganzen. Aber wie gesagt, das Worst-Case-Szenario ist, dass Sie hier drin durch Zufall einen Stopcodon generieren. Gut, also hier habe ich in diesen ganzen Prozess nochmal zusammengefasst. Sie haben zwei Blöcke, Sie haben die Erkennungssequenzen, REC 1 und REC 2, schneiden in den ganzen Bereich hier raus und versiegeln praktisch die Enden der DNA. Das MAE11 schneidet Ihnen das wieder schräg auf. Das Q70, Q80 protektiert die offenen Enden, DNA-PK wird rekrutiert und XRCC4 und natürlich DNA-Reparaturenzyme, die die fehlenden Nukleotide auffüllen. Sie brauchen jetzt noch DNA-Ligase und Sie brauchen TDT, um diese Endnukleotide einzufügen, und das heißt, am Ende haben Sie etwas generiert, das so ausschaut. Und weil dieser Prozess wirklich einmalig ist, auch wenn Sie selbst dieselben Segmente verwenden, generiert jede B-Zelle eigentlich eine andere Sequenz. Und das ist das eben, was das Ganze so divers machen kann. Wenn Sie sich mal alles zusammenzählen, was wir jetzt wissen. Wir wissen ja die Anzahl der V-Segmente, der D-Segmente, der J-Segmente. Über die Anzahl der P-Nukleotide generieren Sie Leserasterverschiebungen. Deswegen gibt es hier drei verschiedene Möglichkeiten. Die Anzahl der N-Nukleotide macht es eigentlich im Prinzip auch. Und weil Sie das Ganze auch noch mit dem leichten Kettengehen machen müssen, wo Sie 150 V-Segmente und 4 J-Segmente haben, wieder mit P- und N-Nukleotiden, kommen Sie insgesamt. im J-Segment zu den ersten Exons für Mü. Und Sie machen hier das ganze Splicing. Sie splicen es wie ein Transmembrandomain und dann ist das Transkriptierten terminiert. Wenn Sie das hier translatieren, kriegen Sie ein Protein, was in die Proteinmembran, in die äußere Membran eingelagert werden kann. Wenn diese Zelle ihren Selektionsprozess durchlaufen hat, dann wird dieses Poly-A maskiert. Und das einzige Poly-A, was dann noch sichtbar ist, ist dieses da hinten. Das heißt, das Primärtranskript, was jetzt generiert wird, wenn die Zelle alles erfolgreich überlebt hat, ist deutlich länger. Es geht nämlich über den Bereich für IgM bis nach dem IgD. Und was jetzt passiert ist, dass das J-Segment alternativ splicen darf. Es kann sich also aussuchen, ob es eben die Exons anspeisen darf für IgM oder ob das die Exons anspeisen kann von IgD. Das heißt, vom selben Genlokus werden zwei unterschiedliche Antikörper hergestellt. Einmal kriege ich einen IgM-Antikörper, einmal kriege ich einen IgD-Antikörper. Die Spezifität, die Erkennung in der CDR3, CDR2 und CDR1-Region, die ja vorne verborgen ist, ist ja für beide Antikörper gleich. Das heißt, im Prinzip generiere ich auf jeden Fall wieder eine Zelle, die nur ein Antigen wirklich erkennen kann. Trotzdem brauchen wir IgM, IgD-positive Zellen, damit sie aus dem Knochenmark raus dürfen. Das ist das Erkennungszeichen für den Export dieser Zellen in die Peripherie. Und der Trick ist einfach, das sehen Sie ja hier, die Maskierung einer Transkriptionsterminationsstelle, nämlich diese Polyase. Gut, also das ist jetzt hier auch nochmal gezeigt. Achso, jetzt hier ist noch was. Wenn Sie so eine naive Zelle, die IgM, IgD-positiv in der Peripherie haben, und sie wird wirklich mal durch ein Antigen stimuliert, also etwas, was hier vorne dran binden kann. Dann haben Sie ja gelernt, dass dann der Antikörper sezerniert werden soll. Und ich möchte, dass Sie sich dieses Bild nochmal kurz einprägen. In dem Bild gibt es eine Menge Poly-A-Sites, die jetzt grau markiert sind, aber ich möchte mal auf eine hinweisen. Sie könnten rein theoretisch auch, wenn Sie das hier freischalten, das Transkript praktisch schon direkt nach dem IG-Domain hier terminieren, ohne dass Sie eine Transmembran-Domäne überhaupt noch exprimieren können. Und genau das passiert, und das ist hier auf diesem Bild nochmal dargestellt, wenn Sie also eine naive B-Zelle haben, ist der Antikörper in der Membran verankert, weil Sie dieses Poly-A überlesen. Und wenn Sie eine B-Zelle jetzt aber stimulieren zum Wachstum und die soll eben Antikörper sezernieren, dann terminieren Sie das Transkript einfach an dieser Poly-A-Site. Und Sie kriegen plötzlich ein Antikörpermolekül, das zwar durch ER und Golgi durchläuft, aber weil es keine Transmembran-Domain mehr kodiert, einfach beim Rausgehen einfach nach außen wegschwimmen kann. Das heißt, je nachdem, wo Sie Ihr Transkript aufhören, entscheiden Sie darüber, ob eben der Antikörper in der Membran verankert vorliegt oder ob der Antikörper frei sezernierbar ist. Das heißt, der ganze Trick liegt hier an diesen unterschiedlichen Poly-A-Sequenzen, die Sie benutzen dürfen, je nachdem, ob die Zelle jetzt aktiviert worden ist oder nicht. Das heißt, wenn das hier freigeschaltet wird, indem das Protein weggenommen wird, dann wird das Transkript so früh terminiert, dass dieser Antikörper gar keine Transmembran-Domänen mehr kodiert, nämlich diese Struktur hier, und dann ist es ein freisezernierbarer Antikörper. Gut, also das nur mal zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde Ihnen in einer anderen Vorlesung auch nochmal erklären, was im Endeffekt passieren muss, damit ein Antikörper eben seinen konstanten Teil switcht. Das erkläre ich aber ein anderes Mal genauer, dass eben dieser blaue Anteil hier unten ausgetauscht werden kann. Gut. Bei den T-Zellen funktioniert das Ganze relativ ähnlich. Also einfach vom Ablauf her ist es praktisch sozusagen analog zu dem, was in den B-Zellen passiert. Sie müssen bei den T-Zellen sich entscheiden, ob Sie Gamma-Delta oder Alpha-Beta auch wieder zusammenbasteln aus den einzelnen Puzzleteilen, nämlich VD und J oder eben V und J. Dabei wird eben auch ein sogenannter Prä-T-Zell-Rezeptor gemacht, der nur die Beta-Kette enthält. Und da gibt es auch wieder so Helferproteine anscheinend, also es ist noch nicht genau das Gleiche. Sie machen immer erst die schwere Kette, also sowohl bei B- als auch bei T-Zellen. Dann machen Sie, wie gesagt, die leichte Kette in dem Fall, das wäre dann das T-Zell-Rezeptor-Alpha-Protein. Dann bauen Sie das Ganze zusammen, testen wieder, ob das autoreaktiv reagiert gegen Peptide in MHCs. Wenn es alles funktioniert, dann verlässt die Zelle den Thymus und geht ebenfalls in die Peripherie und kann ihre Aufgaben erfüllen. Also die Prozesse sind eigentlich in den beiden Lymphozyten gleich, in B- und T-Zellen. Sie machen immer erst das schwere Molekül, also VDJ, in beiden Zellen, das wäre also T-Zell-Rezeptor Beta oder IgH, und dann machen sie die leichte Kette hinterher und schauen, dass das Ganze alles funktioniert. Sie können dem bei T-Zellen relativ einfach zuschauen, also Sie können das einfach experimentell unheimlich leicht machen, wenn Sie den Thymus aus einer Maus rausholen, das ist zum Beispiel hier der Fall, und angucken, was da eigentlich für Zellen im Thymus gerade drin sind. Dann kann man es relativ schön machen, indem man auf die Oberflächenmoleküle schaut, die wir schon kennen. Sie wissen, dass CD4 und CD8 praktisch am Anfang nicht da sind. Dann gibt es die sogenannte doppelpositive Population, die hat CD4 und CD8. Und dann wird während der Selektion entschieden, ob das eine Helfer-T-Zelle wird, also eine CD4-positive Zelle wird, oder ob das eine Killer-T-Zelle wird, nämlich eine zytotoxische CD8-positive T-Zelle. Das heißt, wenn Sie einfach die Zellen aus dem Thymus rauswaschen, kriegen Sie im Fax folgendes Bild, wenn Sie gegen CD8 und CD4 messen. Sie sehen hier unten die Zellen, die unreif sind, die haben weder CD4 noch CD8, die sind also negativ für dieses Markermolekül. Dann sehen Sie, dass aus dieser Population praktisch die da oben wird, die ist die doppelpositive Fraktion, die hat sowohl CD4 als auch CD8. Und dieser Pool hier wird selektioniert und was übrig bleibt, sind die lebenden Zellen, die in dem Fall jetzt hier CD8-positiv sind, aber CD4-negativ wieder werden. Oder hier oben sehen Sie die Zellen, die CD4-positiv werden, aber CD8-negativ sind. Also man kann hier praktisch genau auch sogar die Zahlen bestimmen, wie viel Prozent in diesen Quadranten dann drin liegen, was gerade in diesem Thymus wirklich passiert. Also solange der Thymus da ist, haben wir einen kontinuierlichen Prozess. Diese Zellen wandern hier ein, doppelnegativ, die verwandeln sich im Thymus in die doppelpositiven, das heißt Zellen, die ihren T-Zellrezeptor ausgeprägt haben, dann werden die selektioniert und müssen sich jetzt entscheiden, entweder Killer-T-Zellen oder Helfer-T-Zellen zu werden. Gut, ich fasse das Ganze für heute nochmal zusammen. Wie gesagt, es ist ein komplexer Prozess. Ich hoffe, dass Sie den eigentlich trotzdem relativ anschaulich hier präsentiert bekommen haben. Wichtig ist eben, dass wir heute den Grundprozess besprochen haben, was eigentlich in diesen Lymphozyten wirklich passiert, im Knochenmark, im Thymus. Ich hoffe, dass Sie auch verstanden haben, dass wenn Sie ein Stück genomische DNA wegschmeißen, dass dieser Prozess irreversibel ist. Das heißt, eine Zelle kann sowas genau einmal machen. Wenn es an dem einen Genlokus nicht funktioniert, kann sie, wenn sie Lust hat, noch den zweiten verwenden, aber wenn sie es da auch vermurkst, ist sie tot. Weil dann ist alles gelaufen. Also diese Prozesse sind absolut irreversibel, die in den Zellen ablaufen. Wir haben heute gesehen, zumindest habe ich Ihnen das für das IGH erklärt, dass wir hier zwei Rekombinationen brauchen. Bei den leichten Ketten, Kappa oder Lambda, brauchen Sie nur einen Rekombinationsprozess zwischen V und J und hier haben Sie eben D und J und dann V zu DJ. Und das Gleiche gilt auch für T-Lymphozyten, um diese Moleküle herzustellen, die letztendlich einzigartig sind für jede dieser B- und T-Zellen. Bei diesem Prozess brauchen Sie ein Proteinpärchen, die Rekombinasen, die heißen REC1 und REC2. Und alle die Komponenten, die ich Ihnen dann genannt habe, nämlich Q70, Q86, DNA-PK, das SCID-Protein, das XRCC4, die DNA-Ligase 4, sind Teil eines sogenannten DNA-Reparaturprozesses, das wir auch im Namen gegeben haben. Das ist das sogenannte non-homologe End-Joining-System, also NHEJ-System. Also non-homologous End-Joining ist es im Englisch, NHEJ. Und die sind eben alle Teil davon. Und das Besondere ist jetzt noch, dass das Ganze noch mit diesem Enzym DDT stattfinden kann, das nur in Lymphozyten exprimiert wird. Also dieses Enzym, was praktisch wahllos Nukleotide einfach einbauen kann, ohne Template, wird nur in Lymphozyten exprimiert. So, alle diese Prozesse, die hier stattfinden, sind natürlich extrem gefährlich. Ich hoffe, dass Ihnen das auch klar ist. Stellen Sie mal vor, Sie exprimieren REC1 und REC2. Woher wissen die, dass sie nur V, D und J rekombinieren sollen und nicht alles andere im Genom auch noch? Es passieren ab und zu mal Unfälle, dass irgendwas ganz anderes damit rekombiniert wird, würde ich Ihnen aber auch sagen, dass sowas wirklich passieren kann. Das endet meistens damit, dass diese Zellen dann zu Tumorzellen entarten können. Aber es ist wirklich extrem selten eigentlich dafür, dass wir das jeden Tag millionenfach machen müssen. Also die sind relativ spezifiziert für ihre Immunglobulin oder auch T-Zellrezeptorgene. Alles wird strikt kontrolliert an Antigen, an Autoantigen und erst wenn das alles wirklich funktioniert hat und es sind 0,5% aller B-Zellen, 1% aller T-Zellen, dürfen Sie als sogenannte naive Lymphozyten in die Peripherie gehen, um Ihre Aufgaben durchzuführen, die Sie eben tun sollen, nämlich uns zu schützen. So, und damit höre ich auf für heute und freue mich schon auf Donnerstag.